Was denn das Schlimmste, was passieren kann, so, ja, dass es nicht klappt, okay, dann wird schon irgendwas anderes wieder sein. Also ich habe eigentlich immer eher die Motivation gehabt, okay, wenn ich jetzt das nicht mache, dann ärgere ich mich wahrscheinlich so.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff und diesen Podcast unterhalte ich mich immer regelmäßig mit Menschen, die eine Idee gehabt haben oder noch haben und diese angefangen haben umzusetzen. Dabei geht es vor allem immer um diese ersten Schritte, um ja, das Momentum aufzubauen. Diese Woche habe ich mich mit Eileen Mück unterhalten von den Zukunftsbauern, die sie gegründet hat. Zum einen ein Verein und zum anderen eine GmbH. Der Verein mit Konzentration auf Bildungseinrichtungen, um da Zukunftsdenken zu etablieren und auch zu integrieren. Und auf der anderen Seite eine GmbH, die vor allem Unternehmen Workshops durchführt. Wir haben uns ja über diese Reise unterhalten, wie sie nach dem Studium angefangen hat und auch schon so zum Ende des Studiums diese Idee hatte und die dann entsprechend umgesetzt hat, wie sie ihre ersten MitstreiterInnen gefunden hat und ja, wie sie vor allem auch damit umgeht, wenn sie diese Idee, die sie hat, in Fernsehinterviews oder sonst was auch präsentiert, was sie da für Technik hat. Und noch vieles mehr. Von daher viel Spaß mit diesem Interview. Ja, hallo, liebe Aline.
Hallo Tillmann.
Schön, dass du da bist, dass wir uns hier treffen im digitalen Raum, um so ein bisschen über deine Reise von die Zukunftsbauer zu sprechen, was deine Idee war und was so deine kalten Sprünge ins Wasser dieser Reise gewesen sind. Bevor wir da direkt einsteigen, du beschäftigst dich ja mal dich normalerweise mit Zukunftsreisen, die du ja dann auch an Schulen bringst, mit Workshops. Darüber sprechen wir dann gleich sicherlich auch noch ein bisschen ausführlicher. Jetzt möchte ich einmal mit dir eine ganz kurze Reise in die Vergangenheit machen und dich einmal bitten, vielleicht, dass du dich einmal kurz vorstellst, den Hörern und Hörerinnen, wer du eigentlich bist, wo du so vielleicht aufgewachsen bist, ganz kurz, und wie dein Gedankengang so nach dem Studium war.
Ja, ich komme aus Berlin gebürtig, bin in Pankow aufgewachsen und ja, habe da auch mein Abi gemacht vor 10 Jahren ziemlich genau und relativ früh so ein Interesse für die damals aufblühende Startup-Szene schon entwickelt. War da bei einem größeren E-Commerce-Shop und dann auch in der Beratung, weil ich im ersten Bachelorstudium so eine Art BWL studiert habe, also wo man so alles ein bisschen weiß und nicht so richtig, aber es war eine ganz gute Basis. Und bin dann aber tatsächlich, nachdem ich viel im Bereich Entrepreneurship gearbeitet habe, mich für Trends generell interessiert habe, auf den Masterstudiengang Zukunftsforschung an der FU Berlin gestoßen, weil tatsächlich 2015, als ich das angefangen habe, das Jahr war aus dem Film Zurück in die Zukunft. Und wer die Filme geschaut hat, der weiß halt, dass es dieses Zukunftsjahr war. Und ich habe mich damals eben ganz stark mit Innovation auseinandergesetzt und gesehen, okay, total viele Ideen aus dem Film sind Realität geworden. Was heißt das jetzt eigentlich für unsere Welt so, ne? Also wer inspiriert da wen und wie kommt das Neue in die Welt und welche Verantwortung obliegt uns eigentlich ab dem Moment, wo wir uns Dinge gedanklich vorstellen können? Also dieses Thema der Vorstellungskraft auch. Und ja, dann habe ich Zukunftsforschung an der FU Berlin studieren dürfen. Da gemerkt, okay, es geht halt wirklich nicht nur um Trends und um so ein bisschen Foresight und Methoden für, wie mache ich mein Unternehmen zukunftsfit. Dann bin ich so ein bisschen mit reingegangen mit der Erwartung, ne, dass ich so einen kleinen Werkzeugkoffer bekomme und bin aber als komplett veränderter Mensch irgendwie rausgegangen. Also meine Weltbilder waren komplett einmal so zerbrochen. Und ich habe wirklich gelernt, anders zu denken und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, das ist doch was, was jeder Mensch gerade irgendwie braucht und was vor allen Dingen ja auch Schülerinnen, also junge Menschen, da hätte ich das schon gerne gehört, die Art so zu denken. Und daraufhin habe ich eben gesagt, okay, in meiner Masterarbeit möchte ich was Relevantes schaffen für Schulen, für Pädagoginnen. Ich habe die Zukunftsbauer als didaktisches Konzept sozusagen entwickelt und den Bedarf dafür. Und daraus ist dann tatsächlich, wie auch immer, eine gemeinnützige Organisation entstanden. Und jetzt seit vergangenem Jahr auch eine GmbH und ein Institut. Also wir sind auch da auf verschiedenen Ebenen unterwegs, was ich ja auch später nochmal erzählen kann, warum das so ist. Ja, und da war der ein oder andere kalte Sprung auf jeden Fall dabei.
Genau, also vielleicht, also es wird sehr spannend, dann glaube ich gleich nochmal auf die, die Phase nach der Masterarbeit bis hin zu der gemeinnützigen Organisation und auch zu der GmbH, dass wir da so ein bisschen drüber sprechen, weil da waren sicherlich bestimmt die größten Sprünge ins Wasser. Die Masterarbeit, du hast gerade gesagt, die hat dich quasi verändert und die hat so ein bisschen dazu geführt, dass du auch deine Denkweise geändert hast. Magst du da noch ein bisschen konkreter darauf eingehen, was genau sich da dann bei dir verändert hat? Also wo standst du vorher und was hat sich dann im Nachgang, nach dem Studium, quasi oder während des Studiums so ein bisschen an der Denkweise von dir geändert?
Naja, ich glaube, ich hatte wie ganz viele Menschen und wie es uns auch durch alle möglichen Systeme beigebracht wird und wir das ja auch leben, einen sehr engen und vor allen Dingen linearen Blick auf die Welt. Also sei es, wie unsere Wirtschaft funktioniert, ne, lineares Wachstum, wie wir über Zukunft nachdenken, dass ich Pläne mache, linear nach vorne, dass die Zukunft ein Ziel ist, was irgendwie vor mir liegt. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht so. Auch Evolution, wie wir uns entwickeln, funktioniert nicht linear, sondern es sind immer wieder Sprünge und Brüche auch. Ne? Corona, Zukunftsleben ist gerade auch wieder so ein Bruch. Dass wir Menschen irgendwie einem linearen Weg folgen, ist halt nicht, das stimmt halt nicht so. Aber wir haben gelernt, so zu denken und wir haben alle möglichen Dinge danach ausgerichtet, sei es unser Wirtschaftssystem, unser Schulsystem, dass es eben um Analytik geht, ganz stark. Ja, und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass die Welt gar nicht so ist, sondern dass wir sie viel ganzheitlicher betrachten müssen, dass wir viel mehr auf die Verknüpfungen eingehen müssen, auf die Komplexität, die auch irgendwo wertschätzen vielleicht. Und ein großer Aha-Moment war tatsächlich auch, dass es, obwohl wir in einer Wissensgesellschaft leben, viel mehr um das Nichtwissen geht als das Wissen. Also das Nichtwissen ein großer Teil auch der Zukunftsforschung ist. Also Risikoabschätzung, Dinge, wo wir wissen, wir können sie gar nicht sehen. Wie gehen wir mit dieser Unsicherheit um? Das lernen wir gerade alle sehr schmerzhaft auch in der aktuellen Zeit. Ja. Das war ein Thema. Und das dritte vielleicht noch, dass auch wenn man dann schaut, erkenntnistheoretisch, wie bildet sich eigentlich unsere Welt? Und da eben zu gucken, okay, es ist der Konstruktivismus, der da eine zentrale Rolle spielt. Also wir alle haben unseren eigenen Blick auf die Welt und wir konstruieren die Welt und das Miteinander alles in unseren Köpfen. Finde ich super spannend, da auch dann gar nicht nur durch die Zukunftsforschung, sondern auch durch Harari zu sagen, eigentlich besteht unsere Welt und unser Miteinander aus Geschichten und das können wir umschreiben. Und deswegen müssen wir Menschen jetzt mal von einer sehr passiven in eine sehr aktive Rolle kommen. Ja, das waren so die Aha-Momente und für mich entstand dann irgendwie so die Emotion daraus, also die Begrifflichkeiten und da so ein bisschen, wir leben halt im menschengemachten Zeitalter, das Anthropozän, das haben wir irgendwie jetzt 200 Jahre oder 500 Jahre, je nachdem, ganz gut irgendwie gestaltet und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir merken, so geht's nicht weiter und wie können wir jetzt ein gutes Anthropozän gestalten und dafür ist die Denke, die Zukunftsforschung, zumindest an der FU Berlin, so mitgibt, halt ganz zentral.
Du hast gerade gesagt, wir müssen so ein bisschen von der passiven Rolle in diese aktive Rolle kommen und das hat dich dann ja sicherlich auch motiviert oder war wahrscheinlich dann auch der Katalysator, dass du auch für dich selber mal guckt hast, okay, wie kann ich von meiner passiven Rolle jetzt so als Student, ich bin jetzt fertig geworden oder vielleicht auch schon während des Studiums, ja, in diese aktive Rolle schlüpfen und ein Teil davon sein, der die Welt nicht mehr genauso weiter sozusagen verfolgt, sondern da auch vielleicht andere alternative Blickweisen mit reinbringt. Dann hast du angefangen mit Zukunftsbauer.
Ja, also in mir war schon immer so ein Aktivist, was ich, glaube ich, nicht so richtig ausleben konnte in der Arbeitswelt vorher. Und durch die Masterarbeit ist mir dann aber bewusst geworden, dass Bildung ein ganz zentrales Feld ist. Und wenn man in Berlin auch groß wird im Bildungsbereich, dann kennt man die ein oder anderen Defizite auch nochmal aus eigener Perspektive. Weshalb es mir irgendwie total wichtig war, in dem Feld aktiv zu sein. Was ich dann mit Zukunftsbau eben fokussiert habe, zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal, wie kann denn eigentlich ein Curriculum für Zukunftsgestaltung an der Schule implementiert werden im Bereich der Berufsorientierung, wie muss man wirklich Berufsorientierung neu denken, das ist immer so dieses trojanische Pferd, um Zukunftsdenken überhaupt an Schulen zu bringen. Ja, und ab dem Moment war es aber gar nicht so dieser eine Moment, sondern eigentlich, ich habe das gemacht und dann haben wir vom BMBF den ersten Preis in der Wissenschaftskommunikation gemacht und Dann haben wir von FU Berlin das Gründerstipendium bekommen. Da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich zum Pitch nach einer Kreuzband-OP am fünften Tag bei 34 Grad gegangen. Also das
Oh.
war auf jeden Fall so ein persönlicher Moment, den ich nicht vergesse. Aber ich hatte da auch gar nichts. Also ich hatte keinen Plan, wie man überhaupt Geld im Bildungsbereich verdient, wenn überhaupt, ne? Ich wusste nicht, wie man was gründet. Ich wusste nicht, wie man sich eigentlich auch richtig selbst organisiert, weil ich angestellt war davor. Also da waren auf einmal so viele Variablen, und irgendwie macht man es einfach trotzdem, weil man Bock hat. So.
Ja, das heißt, da war noch gar nichts gegründet, jetzt noch nicht ein Verein gegründet und auch gar keine GmbH kam ja sowieso auch später dann. Da war an sich erstmal nur die reine Idee, die du quasi vorgestellt hast, dann.
Genau, es war tatsächlich dieses ganz klassische, eine erste Idee, dann war es ein Konzept, dann kamen die ersten kleinen Workshop-Gelder, dann hieß es, okay, wir müssen ja irgendwas gründen und was macht man im Bildungsbereich? Naja, Gemeinnützigkeit, weil natürlich der Idealismus an erster Stelle steht. Und ja, dann haben wir das gemacht und normalerweise würde ich allen empfehlen, das anders zu machen, wurde mir auch geraten, nämlich erst eine GmbH und Geld verdienen und Business machen und dann was Gemeinnütziges
Okay.
gründen.
Ja, aber du hast anders gemacht. Warum?
Ja, weil ich ja direkt schon im Bildungsbereich aktiv sein wollte. Und ich dachte halt, dass wir in Deutschland ein gutes Stiftungssystem haben, wo man auch gut Projekte platzieren und das ein Team auch davon finanzieren kann. Dem ist aber tatsächlich nicht so. Also ich habe viel über das Stiftungswesen gelernt, bin auch ehrlich gesagt sehr irritiert, wie wir Bildung wertschätzen und das ganze System gestalten. Da muss ich mich irgendwie gerade erstmal erholen von, nachdem ich 2 Jahre da ganz schön gekämpft habe.
Also es hat so 2 Jahre gebraucht, bis du jetzt dann tatsächlich gemerkt hast, okay, ich bekomme nicht die Unterstützung, die ich jetzt eigentlich auch mir vorgestellt habe oder auch gewünscht habe.
Genau, also wir hatten schon relativ zeitig dann gegründet, nach einem halben Jahr mit der GOG. Es hat auch alles super geklappt, aber wir haben eben nicht die passenden Stiftungspartner gefunden und die richtigen Förderanträge. Und irgendwann ist man dann auch einfach persönlich ermüdet. Und wenn man immer wieder dem Team sagen muss, wo auch 3 Mütter dabei sind, im Übrigen, weiß ich nicht, wann das nächste Geld reinkommt, dann geht es irgendwann einfach nicht mehr. Und gerade dann mit der Corona-Krise, das war natürlich für uns auch echt ein hartes Momentum, weil wir uns im Januar letztes Jahr eigentlich gut aufgestellt hatten und dann alles weggefallen ist, was wir uns aufgebaut haben.
Also du meinst also Workshops, Termine und etc.
Workshops, Fortbildungen, auch das ein oder andere Stiftungsprojekt, also wirklich alles und natürlich die Spendenbereitschaft, ne? Also war auch weg.
Ja, okay, klar. Also quasi noch mal auf Null sozusagen und noch mal von
Genau.
vorne anfangen.
Und die Schulen waren zu und wir sind halt die letzte Priorität gewesen, obwohl wir eigentlich die wichtigste hätten sein müssen, wenn man mal so möchte. Genau. Und dass wir das Thema der Zukunftsgestaltung ja nicht nur in Schulen bringen möchten, sondern auch Unternehmen unterstützen, das hatten wir sowieso angeplant und deswegen war dann die GmbH-Gründung eigentlich ein guter Schritt. Mit den allerletzten Reserven finanziell, die wir irgendwie noch irgendwo zusammenkratzen konnten von Freunden, haben wir dann das noch gemacht. Und ja, hoffen einfach, dass wenn wir da stabil sind, wir die Gemeinnützigkeit dann einfach selber querfinanzieren können, ne? Also diese Abhängigkeit ist nicht cool.
Ja, du hast gerade schon öfter mal auch gesagt, wir. Das heißt, zu zweit gegründet, ne? Und habe dann auch relativ schnell ein Team aufgebaut. Oder also wie war da vielleicht so ein bisschen der Prozess, wie ihr beide euch gefunden habt und dann auch vielleicht gemeinsam gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, wir springen jetzt mal irgendwie rein und wagen das Projekt.
Ja, also Magda, Jens und ich haben zusammen Zukunftsforschung studiert. Also wir kannten uns daher und waren dann auch ja in dem Stipendium mit drin. Magda ist dann schwanger geworden und deswegen hatten Jens und ich auch die Gründung am Anfang mit der GOG gemacht. Also auch, weil wir am Anfang die Idee sozusagen auch hatten vom Team. Und mit Magda aber habe ich jetzt die GmbH gegründet. Also wir sind so ein bisschen so ein buntes Kollektiv irgendwie immer. Und
Okay.
genau, und Sissy oder auch Marie. Sissy war tatsächlich eine Freundin von Jens und Marie haben wir zufällig in einem Café kennengelernt. Also Jens und ich hatten uns unterhalten und da meinte Marie, hat sich umgedreht, hey, ihr redet doch da über Bildung, ich bin Lehrerin. Also wie es der Zufall manchmal will, ne?
Ja, der Zufall schreibt die schönsten Geschichten,
Ja.
das stimmt. Okay, das heißt, ihr seid ein Team von 1, 2, 4, 5.
Genau, so ein Kern.
Okay. Und also du und Jens, ihr habt dann die Gründung der GOG, seid ihr angegangen. Ich blick noch nicht so ganz durch mein Stipendium. Das heißt, ihr habt alle drei, nachdem ihr die Idee quasi gepitcht habt, habt ihr so ein Stipendium bekommen, womit ihr euch quasi euren Unterhalt erstmal finanzieren könnt und die Idee quasi weiterentwickeln könnt. Also da ging es dann hauptsächlich so um die Finanzierung.
Ja, also es ist ein Gründerstipendium von der FU Berlin. Berliner Stipendien heißen die. Das war natürlich super, weil wir ein Jahr quasi ein bisschen Gehalt bekommen haben und an der Idee arbeiten konnten, ne? Das ist super wertvoll. Ich finde es total schade, dass sowas ausschließlich quasi sich an Hochschulabsolventen richtet. Ich fände es total wertvoll, von solchen Instrumenten noch viel mehr zu haben, unabhängig von irgendwelchen Abschlüssen. Also da muss die Politik und auch die Bundesagentur für Arbeit echt noch hinterher, dass es auch fair wird, weil ich muss auch sagen, Jens und ich, wir hatten null Ersparnisse, Reserven, reiche Eltern, was auch immer. Wir haben jeden Cent irgendwie dreimal umdrehen müssen und das war nicht selbstverständlich in der Gründung. Und eine Gründung kostet richtig viel Geld erstmal. Also das ist der eine Aspekt, dass du ja nichts verdienst. Und der zweite Aspekt, dass du aber erstmal relativ viele Ausgaben schon hast. Und sei es nur Notarkosten. Das sind auch erstmal 1.000 Euro, die man haben muss. So, ne? Für eine Sache, wo du gar nicht weißt, wozu das führen wird am Ende.
Ja, und du sagst gerade eine Sache, wo man noch nicht so weiß, wo es hinführt. Was waren denn dann so für euch die Beweggründe oder wie habt ihr euch dann gegenseitig überzeugt, das trotzdem zu machen, obwohl da jetzt noch nicht so eine ganz klare Finanzierung steht oder da jetzt auch nicht irgendwie ein großer, ich sag mal, Fallschirm im Hintergrund ist in Form von, ja, reicheren Eltern, die dann auch mal sagen, okay, ich unterstütze dich dann mal für ein Jahr.
Naja, wir waren immer ein bisschen kreativ in der Querfinanzierung. Also Jens hat dann auch woanders gearbeitet zwischendurch, ne, dass das eben auch nicht das einzige Standbein ist. Und wir haben einfach durchgehalten. Ich glaube, das ist das beste Wort, was man da irgendwie finden kann. Wir haben einfach immer dran geglaubt und an uns geglaubt, dass irgendwie irgendwas kommt. Und dann hat es irgendwie auch in letzter Minute geklappt. Es ist aber jetzt nicht gerade nachhaltig so immer zu agieren. Also ich freue mich, dass wir mit der GmbH jetzt auch was haben, wo wir in 2, 3 Jahren vielleicht auch mal ein bisschen durchatmen können, weil immer nur Feuer löschen, immer nur versuchen, irgendwas an Land zu ziehen, das ist halt echt auch anstrengend, ne?
Mit dem an Land ziehen und auf Sichtweite fahren, das hattest du ja jetzt auch schon vorher auch angesprochen, dass es halt schwierig war, da auch wirklich Stiftungen an Bord zu bekommen und da entsprechend dann auch im Bildungssektor überhaupt irgendeine Art von Finanzierung zu bekommen für die gute Arbeit, die man ja eigentlich vorhat. Was ist denn zurückblickend, das ja so der größte Sprung ins kalte Wasser für dich gewesen? Du gesagt hast, okay, da musste ich schon mal meinen ganzen Mut zusammennehmen und einfach springen. Oder gibt es für dich kein kaltes Wasser und du ja probierst Sachen einfach aus und guckst mal, wie sie so laufen und justierst danach.
Ja, ich glaube, ich bin eher so ein entscheidungsfreudiger Mensch und mache die schnell und hoffe einfach aufs Beste. Also es gab nie so den einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, mache ich das jetzt? Weil ich denke, was denn das Schlimmste, was passieren kann? So, ja, dass es nicht klappt. Okay, dann wird schon irgendwas anderes wieder sein. Also ich habe eigentlich immer eher die Motivation gehabt, okay, wenn ich jetzt das nicht mache, dann ärgere ich mich wahrscheinlich so. Ich glaube, wenn, dann war es sicherlich nach dem Studium, aber da war ich auch benebelt von Schmerztabletten nach der Knie-OP, zu sagen, okay, ich gehe jetzt eben nicht im großen Konzern, sondern ich mache hier was Kleines mit Bildung. Also inwieweit hat das auch Auswirkungen auf meine Karriere, was mir damals irgendwie auch noch wichtig war. Also ne, so lineares Karrieredenken und so. Wo ich jetzt denke, Gott, also wie albern, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ja, ich glaube, dass man gar nicht so, also manche haben vielleicht so ein, zwei Momente, aber bei mir war das eher immer oder bei uns so eins nach dem anderen und diese Vision, die einfach immer über allem stand.
Das heißt, es gab auch nie irgendwie mal Momente, wo ihr ernsthaft mal daran gezweifelt habt, ob das funktioniert, auch nachdem man die vierte und fünfte Stiftung vielleicht nicht an Bord bekommen hat.
Ja, weil wir wussten, es liegt nicht daran, dass wir nicht gut sind, sondern dass entweder wir noch nicht richtig kommunizieren oder die anderen, die Stiftung noch nicht so weit sind. Also das
Okay.
war irgendwie eher so das Ding. Ich hatte dann aber schon letztes Jahr im Sommer so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt auch noch mit Corona, wir müssen irgendwie mehr an uns selbst denken. Dieser ganze die ganze Energie, die man als aktivistisch in den Bildungsbereich steckt, ohne dass da was zurückkommt, das geht halt irgendwie so nicht mehr, ne? Also das war so ein Moment, wo ich dann schon gemerkt habe, ich löse mich hier gerade von was, was auch ein bisschen schmerzt, so. Was ja wieder kommen kann irgendwann, aber jetzt gerade nicht. Und ja, so andere Momente sind dann halt eher gewesen mit dem Sprung ins kalte Wasser, wenn man dann auf einmal irgendwie auf einer großen Bühne steht und Leuten was erzählt von der eigenen Idee und man sich so denkt, ach herrje, wie bin ich denn hier hingekommen und ist das überhaupt relevant, was ich mache, ne?
Was geht da bei dir vorher im Kopf, so an Gedanken durch den Kopf, bevor du dann wirklich auf die Bühne gehst?
Ich habe so ein Training gemacht, jetzt dann für so große Keynotes, wo man sich dann einfach ja Zeit für die Atmung nimmt. Atmung ist ganz wichtig.
Okay.
Das beruhigt einen, aber tatsächlich der erste Auftritt war ein recht lustiger, weil das war ein großer Pitch auf einer großen Veranstaltung von mehreren Bildungs-Startups und wir sind nur eingesprungen für ein Team, was ausgefallen ist und ich hatte gar keinen Plan, ich hatte genau 2 Minuten Zeit für die Vorbereitung, musste auf die Bühne als Erste und da hatte ich gar keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich glaube, sowas ist immer sehr gut, ne? Desto
Ja.
weniger Vorlauf man hat, desto weniger furchtbare Szenarien kann man sich dann auch im Kopf dazu überlegen.
Ja, in dem Moment ist es wahrscheinlich auch hilfreich, dass du einfach, also die Idee steckt ja in dir drin. Also du musst ja nicht groß dir vorher noch was überlegen und du auch einfach das Vertrauen in die Idee hast und dadurch natürlich dann auch selbstbewusst diese Idee ja präsentieren kannst.
Ja, ich habe da auch jetzt viel zu gelesen, aber es ist ja so, unser Gehirn hat ja auch so ein paar kleine Fallstricke für uns und uns können irgendwie 90% der Leute sagen, hey, ist geil, ist cool, ist voll wichtig, was du machst. Und dann gibt es 2 Leute, die dich kritisieren und das nimmt dich so mit. Und da hatte ich auch Momente, wo ich echt dran zu knabbern hatte. Und dann denke ich mir aber auch, es waren einer von 10. Also wie kann ich dem so viel Aufmerksamkeit schenken? Ne? Aber das machen wir irgendwie immer unbewusst. Aber da müssen wir uns lösen von.
Ja, und also die Leute wird es ja immer geben.
Genau.
Und auch sozialen Medien hat das ja auch, glaube ich, spielt das eine sehr große Rolle, dass den negativen Stimmen da auch viel zu viel Raum gegeben wird und man da viel zu viel auch eininterpretiert. Ja, das stimmt. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen noch mehr in deine Idee oder in eure Idee auch reintauchen. So ein bisschen hast du jetzt schon so angeteasert, dass ihr das, was du quasi in deinem Studium gelernt hast, dass ihr das auch an die Schulen und auch jetzt seit diesem Jahr auch an die Unternehmen bringen wollt, um so ein bisschen von dieser linearen, von diesem linearen Blick ja, wegzukommen und ja, anders sozusagen die Zukunft zu denken. Vielleicht da machst du da einmal kurz nochmal so ein bisschen erklären, was genau ihr da jetzt dann macht. Da wird es ja vielleicht auch Unterschiede geben zwischen dem, was ihr in den Schulen macht und was ihr an Unternehmen dann macht. Euer alltägliches Geschäft, das jetzt vielleicht gerade aktuell so ein bisschen anders aussieht, aber so wie es vielleicht ursprünglich mal auch geplant war und
Also die Idee ist die gleiche, sowohl in Schule als auch im Unternehmenskontext, weil es ein Ansatz ist, den wir entwickelt haben und umsetzen. In der Schule ist es eben in Form von, wir haben da eine Zukunftsreise entwickelt, die mit Materialien kommen, die kostenlos downloadbar sind von Lehrern. Es gibt Fortbildung dazu, Online-Kurs, und die Lehrer wären befähigt, das quasi umzusetzen in der Berufsorientierung, also so Klasse 8, 9, 10. Es sind 10 Einheiten, die die Lehrer machen können als Projekt sozusagen mit den Schülern. Und es ist quasi ein ergänzendes Angebot für die Berufsorientierung. Und bei Unternehmen ist es quasi das gleiche in Grün, nur dass wir da eben Workshops machen, Beratung und das anwenden auf die Kontexte der Unternehmen. Und der Kern der Sache ist, dass wir auf dieser Zukunftsreise sozusagen in die Zukunft gehen. Also wir arbeiten mit Design und Science Fiction. Wir lösen uns also mal vom Status quo und befinden uns in der Zukunft und fragen eben nicht, ja, wie denkst du, dass die Zukunft wird oder wie glauben wir, dass die Zukunft wird anhand von Trends und Prognosen, sondern wir fragen die Frage, wie wollen wir denn, dass sie wird? Also wir visualisieren erstmal eine wünschbare Welt in der Zukunft im Jahr 2070, also möglichst weit weg, und gehen dann rückwärts und fragen, okay, welche Mission müsste man denn heute starten, damit das wahr wird? Und diese Mission kann ganz bunt gestrickt werden. Also es kann durch verschiedenste Bereiche, Technologien, Berufsfelder, wie auch immer umgesetzt werden. Und bei den Schülern ist es dann so, dass wir sagen, okay, es gibt also zum Beispiel die Vision, eine grüne, gute Luft für alle. Jeder muss gut durchatmen können im Jahr 2050. Dann muss die Mission sein, dass es jemanden oder eine Organisation gibt, die sich darum kümmert, dass wir auch gute Luft produzieren, künstlich vielleicht mit Sauerstoff und aus Algen. Und dann gibt es vielleicht noch weiter runtergebrochen ein Berufsbild, ein neues, das sich nennt Sauerstoffproduzent und der wirklich dafür verantwortlich ist, sich nur um die Luft zu kümmern. Und das Gleiche machen wir mit Unternehmen eben auch, nur dass wir da natürlich bestehende Berufe umdenken und bei den Schülern ganz neue kreieren. Und das versuchen wir auch zu kombinieren, also das eine in die andere Welt zu tragen. Und ja, die Idee ist halt wirklich die Vorstellungskraft zu aktivieren, den Mut für Transformation, das Gehirn, was so Zukunftsdenken angeht, ein bisschen zu aktivieren, dass man da neue Perspektiven einnimmt. Und sich auch ganz aktiv mit Wünschbarkeit, mit Utopie und Dystopie zu beschäftigen, weil im Moment ist dieser Diskurs um Innovation und wo geht es eigentlich hin mit unserer Welt, sehr einseitig bestimmt durch gewisse, ich sag mal, Technologie, Anbieter, ne? Die sagen, so ist das Innovationsparadigma und da gehen wir hin. Und die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Gibt es alternative Zukunftsbilder, die unseren Werten viel mehr entsprechen? Und wenn ja, was müssen wir dann in der Welt verändern? Welche Arbeitswelten müssten wir dafür verändern? Welche Innovation, welche Services bräuchten wir, damit wir auch diese Welt bauen und eben nicht einer vorgegebenen folgen?
Also es geht im Grunde auch, also in Schulen ist es ja letztendlich auch so ein bisschen, wie ich das verstanden habe, eine Weiterbildung für die Lehrer.
Genau.
Also ihr geht jetzt nicht direkt immer in die Schulen und macht selber die Workshops, sondern ihr wollt eigentlich dem Mann das Fischen beibringen, damit
Genau.
er dann selber fischen kann. Also den Lehrern als Multiplikator sozusagen dann haben. Und an Unternehmen seid ihr aber noch selber auch viel aktiv dann.
Ja, genau.
Du hast gerade gesagt, ja, so eine wünschbare Welt, das ist das, wo ihr dann auch sozusagen, wo eure Zukunftsreise dann auch immer losgeht. Wenn du das jetzt mal so ein bisschen, also das, was ich gerade so gehört habe, lässt sich sicherlich auch gut übertragen auf ja den einen oder anderen, der vielleicht auch zum Beispiel eine Idee hat oder ja nicht weiß, vielleicht in seinem Beruf unglücklich ist und einfach auch irgendwie Orientierung sucht. Gibt es irgendwie eine Methode, die du vielleicht auch irgendwie empfehlen kannst oder mal kurz vielleicht beschreiben kannst, mit der man selber sich vielleicht für sein eigenes kleines Startup, was man hat, oder wenn man noch ganz weit vorne ist und irgendwie noch eine Idee hat, da quasi nicht diesen linearen Blick sozusagen zu haben, sondern vielleicht nochmal anders irgendwie auf seine bevorstehende Reise, die man vielleicht mit seinem Startup oder persönlich mit seiner Entwicklung irgendwie hat. Gibt es da eine Methode? Falls ja, natürlich, wahrscheinlich gibt es auch vielleicht mehrere
Ja.
Methoden, aber eine, die vielleicht so ein bisschen in diesen Kontext so ganz gut passt.
Ja, also das erste ist gar nicht so die Methode, aber so wie wir halt den Ansatz immer haben, sich wirklich mal hinzusetzen, zu sagen, okay, es ist jetzt das Jahr 2070 und ich schreibe jetzt mal auf, wie ich mir in meinem Unternehmenskontext oder meinem persönlichen Kontext die Welt wirklich wünsche, so, ne? Eine was Visionäres und dann zu überlegen, eben wirklich, welche Mission Zukunft braucht es. Und da dann auch überlegen, welche Talente habe ich, welche Fähigkeiten, was bringen meine Unternehmung für Assets mit ein, für Fähigkeiten, Ressourcen, um eine gewisse Mission Zukunft zu starten. Ich glaube, es ist ganz wichtig heutzutage, dass auch Unternehmen nicht nur einfach ein Produkt oder einen Service anbieten, sondern dass sie ganz klar zeigen, wir zahlen auf die Zukunft ein durch das und durch das Tun. Also diese, ne, wirklich was. Ja, eine Mission, wenn man so will, wie im Weltall. Das und dann kann man sich eine Methode auch, das ist dann wirklich eine Methode, das Zukunftsrad mal nehmen und seine Idee schreibt man quasi in die Mitte. Also man macht einen Kreis, schreibt seine Idee, seine Vision, Innovation, was auch immer in die Mitte. Und dann geht es da um systemische Auswirkungen. Also du überlegst dir in der ersten Runde, welche Auswirkungen oder Folgen hat diese Idee in den Bereichen Technologie, Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft, Politik? Kannst auch andere Kategorien nehmen. Und dann überlegst du, okay, wenn ich da jetzt Ideen habe, geht man von da auch wieder weiter, die Konsequenz der Konsequenz sozusagen. Und man überlegt, okay, wenn jetzt das die Auswirkung im Bereich Politik ist, was hat das wieder für eine Folge oder eine Auswirkung? Dann ergibt sich irgendwann so ein Cluster in ganz verschiedene Richtungen, in positiven und negativen Pfaden. Das sind alles so Miniszenarien. Und dann kann man ganz gut sehen, okay, wenn wir von heute auf morgen zum Beispiel alle auf fleischloses Fleisch, also ne, umsteigen, hier dieses In-vitro-Meat, Was heißt denn das dann für die Felder? Da werden dann keine Kühe mehr stehen. Okay, wir haben leere Felder. Was passiert mit diesen Feldern? Da ist wieder Platz für, weiß ich nicht, irgendwas anderes, ne? Also das ergibt Möglichkeiten und zum anderen wissen wir dann aber auch, okay, das wird der Fleischindustrie ganz schön viele Arbeitsplätze räumen. So, wie können wir, und was heißt das dann? Also man kann dadurch, indem wir, das ist eigentlich auch der Kern der Zukunftsforschung, systemisch denken in alle Richtungen, gar nicht nur in die Zukunft, sondern auch jetzt schon in der Gegenwart. Weil in dieser Komplexität verstecken sich eben die Chancen und die Risiken. Und die zu erkennen, ist ja gerade auch für junge Startups wichtig, auch vielleicht solche, die eben nicht monetär getrieben sind, sondern die ihren Impact zeigen wollen, möglichst früh ein großes Fass auch aufzumachen. Hey, guck mal, das sind wir in 5 bis 10 Jahren, mit unserer Wirkung.
Passend dazu vielleicht die Frage, wo siehst du oder wo seht ihr die Zukunftsbauer dann in 2070?
Oh Gott, 2070.
Habt ihr die Reise mal für euch selber auch schon mal so
Ja,
durchgeplant?
schon, aber nicht, also ja.
Oder was wäre deine wünschbare Welt?
Also ich hoffe natürlich, dass wir, ja, dass wir dann, dass Bildung auf jeden Fall an allererster Stelle steht und gesellschaftliche Themen und Werte, dass wir da endlich diesen Turn geschafft haben, dass wir es irgendwie schaffen, ein Wirtschaftssystem zu haben, was ausgleichend ist, wo also eben nicht ein paar Technologiemonopole all das Geld bekommen und der Rest ist irgendwie arbeitslos, sondern dass es da auch vor allen Dingen durch Politik gestaltet faire Mechanismen und Instrumente gibt. Ja, und ich hoffe natürlich, dass sowas wie Zukunftsbauer eigentlich an jeder Schule, vielleicht auch weltweit, so eine Art Grundsatzprogramm auch ist, dass es ganz normal ist, dass wir uns erstmal bestimmte Gedanken über die Zukunft machen sollen, ne? Und ich hoffe, dass ich dann vielleicht irgendwo auf einer Bank sitze und ein bisschen entspannt zurückgucke.
Ja, das sind schöne Aussichten, finde ich. Aus der Arbeit vielleicht nochmal so mit den Schülern, also Kindermund tut Wahrheit kund, sagt man ja auch oft. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr da so eine Zukunftsreise in den Schulen gemacht habt, sind einige interessante Ideen auch entstanden, an die man nicht annähernd irgendwie hätte gedacht. Was sind so ein, zwei Highlights, die dir bisher in der Arbeit mit den Kindern und ja, dieses Zukunftsdenken begegnet sind, von vielleicht sehr interessanten Berufen, die die Jüngeren unter uns vielleicht auch eher sehen können. Und viele, viele Berufe gibt es ja auch, viele von den Berufen, die die Kinder in der Zukunft auch ausüben werden, die gibt es heute noch gar nicht. Also die werden alle noch entstehen. Was waren da so vielleicht so ein, zwei Highlights von überlegten Berufsbildern?
Ja, also erstens ist die Arbeit immer super spannend, weil die Schüler auch echt reflektiert sind und so ganz krass andere Fragen stellen, wo man dann echt danach so denkt, boah, das hätte jetzt der ein oder andere Innovationsmanager auch mal fragen können. Also wirklich beeindruckend. Die wissen auch super viel. Ich glaube, also richtig niedlich, das war mal eher ein Unfall, dass wir mit 8-Jährigen einen Workshop hatten. Das war so nicht geplant, aber das war natürlich dann sehr anspruchsvoll, das alles so zu reduzieren, dass es mit 8-Jährigen funktioniert. Aber da kam dann die Inklusionsbiene raus. Das war quasi ihre Idee zu sagen, es muss, das Thema Inklusion muss irgendwie besser betrachtet werden. Und da, die Inklusionsbiene ist irgendwie so eine Art Agentur oder irgendjemand, der sich darum kümmert. Dann hatten wir Unterwasserarchitekt, Hologrammarchitekt, dann hatten wir Sauerstoffproduzent, Klimafarmer, Marskolonisator für die ganz Verrückten, Rohstoffsammler für so die apokalyptischen Zeiten und Stromwächter fand ich auch spannend, weil natürlich die Schüler, was das Thema Streaming angeht, da vielleicht nochmal anders sensibilisiert sind als wir. Also war auch interessant.
Okay, das ist spannende Berufe. Ich glaube, der Unterwasserarchitekt, der würde mir ganz gut gefallen. Also ich mag die Unterwasserwelt, ich tauche für mein Leben gerne. Ist eine sehr faszinierende Welt zum Abtauchen. Und ja, wer weiß, ob wir mit dem Elon Musk zum Mars fliegen oder ob wir irgendwann auch einfach unter Wasser abtauchen. Ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Welt. Gibt ja schon so ein paar Hotels, wo man so die ganz teuren Zimmer buchen kann, wo man dann direkt so ein Aquarium hat, wo der ein oder andere große Fisch dann auch immer vorbeischwimmt. Möchte abschließend vielleicht einmal noch
Menschen, die auch irgendwie eine Idee haben und vielleicht noch irgendwie so ein bisschen zögerlich sind, vielleicht noch einen Tipp geben, der so reflektierend für dich im Nachhinein dir auch geholfen hat, deinen Weg zu gehen und an Zukunftsbauer quasi zu glauben und das, ich sag mal, durchzuziehen und dran zu bleiben und die ersten Schritte auch tatsächlich zu gehen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, ein Vertrauen in sich zu haben. Ein Vertrauen, glaube ich, ist wichtig und dann auch gute Menschen um sich zu haben. Also Dinge auch nicht komplett alleine machen. Ist immer ganz wichtig für mich gewesen, im Sparring mit verschiedenen Leuten zu sein. Weil es auch gerade immer in einem Gründerduo so ist, der eine ist irgendwie mal traurig und dann geht es dem anderen gut und das wechselt sich immer ab und das sind so Energieflüsse, die man dann nutzen muss. Genau. Und ich glaube, dass das Letzte vielleicht, dass man wirklich nicht das Geld in den Fokus stellen sollte am Anfang, sondern die Idee.
Mhm. Möchtest du abschließend nochmal einmal auch kurz sagen, also ich finde super, super spannend, was ihr macht und auch ein sehr cooler Ansatz über dass die Veränderung des Denkens bei denjenigen, die auch die Zukunft letztendlich gestalten werden. Also ich weiß nicht, der 13-jährige Schüler, der wird dann in 10 Jahren vielleicht auch irgendwie mal ein Unternehmen gründen und das vielleicht ganz anders gestalten, wenn er vorher in der Schule auch solche Zukunftsreisen vielleicht auch mal gemacht hat. Gibt es, falls es da draußen irgendwie Lehrerinnen gibt oder Lehrer, die auch zuhören, oder Unternehmen, die sagen, das klingt alles super spannend und warum haben wir das nicht auch schon gemacht und wir würden gern sowas, also noch mehr darüber erfahren, was wäre die erste Adresse, wo sollen sie hingehen? Gibt es einen Weg, dich am besten zu erreichen oder dein Team?
Also am besten über die Website, ne? Also www.diezukunftsbau.com, glaube ich, für die Schulseite und das Zukunftsbau-Institut für die Unternehmen. Mhm. Und ansonsten haben wir auch einen Social Media LinkedIn-Kanal. Da ist, glaube ich, viel Inspiration auch zu finden.
Ja, alles klar. Werde ich alles verlinken in den Shownotes. Und dann danke ich dir an dieser Stelle für deine Zeit und dass du so einen Einblick in deinen Alltag gegeben hast als Zukunftsforscherin und auch die Arbeit mit Zukunftsbauer und so ein bisschen auch deine Reise beim Aufbau von der GOG, also der Arbeit mit Schulen und auch dann der GmbH mit dem Unternehmen. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte und ganz viel Mut einfach für alle.
Das war's schon wieder mit dem Podcast Kaltes Wasser. Diesmal eine kürzere Folge. Lasst mal gerne Feedback da, was euch so von der Länge gefällt. Sehr gut geht das über Speakpipe. Ist verlinkt in den Shownotes. Einfach eine Sprachnachricht. Oder bei Instagram oder LinkedIn. Auch beides in den Shownotes verlinkt. Also fangt an mit euren Ideen. Und lasst euch nicht aufhalten. Und geht die ersten Schritte. Bis zum nächsten Mal.